Herzlich willkommen zum Sanopolis Podcast. Der Sanopolis Podcast ist eine Reihe von Gesprächen anhand aktueller Themenstellungen in Gesundheitspolitik und Gesundheitswirtschaft. Mein Name ist Bettina Riesel und ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Fragen des Gesundheitswesens und begleite dabei den Diskurs mit Entscheidungsträgern. Ich darf Sie daher heute durch das Gespräch und unsere Diskussion führen. Wir arbeiten bei Sanofi aktuell an einer Podcast-Reihe zum Thema Nachsorge bei Krebs. In der heutigen Folge wollen wir Ihnen darstellen, warum wir uns dem Thema Krebs und der onkologischen Nachsorge widmen und warum wir glauben, dass es hier noch mehr gesellschaftliche und gesellschaftspolitische bzw. auch interdisziplinäre Zusammenarbeit braucht, um die Patientinnen und Patienten optimal zu begleiten. Zu Beginn ein paar Zahlen. Bei rund 2,7 Millionen Menschen wurde 2020 in der Europäischen Union Krebs diagnostiziert. 1,3 Millionen Menschen sind dieser Krankheit und ihren Folgen leider erlegen. Zwar leben in Europa nur rund 10% der Weltbevölkerung, aber ein Viertel aller Krebsfälle weltweit entfällt auf unseren Kontinent. Bis 2035 dürfte Krebs zur häufigsten Todesursache in der Europäischen Union werden. Auch in Österreich leben 370.000 Menschen mit der Diagnose Krebs. Sie sehen also, Krebs ist ein Thema, das sich in vielen Bereichen auf das Leben hunderttausender Menschen in Österreich auswirkt. Krebs hat Auswirkungen auf den Körper und die Psyche. Er führt zu Schmerzen und zu seelischem Leid. Er ist aber auch eine Belastung für die Wirtschaft, die Gesundheitssysteme und auch für unsere Gesellschaft insgesamt. Krebsdiagnose, Therapie von Krebs und onkologische Nachsorge sollten daher Hand in Hand gehen und wesentlich stärker im öffentlichen Diskurs abgebildet werden. Bei Sanofi haben wir daher aktuell einen Schwerpunkt auf onkologische Nachsorge gesetzt. Wir wollen dieses Thema umfangreich diskutieren, in Arbeitskreisen, aber auch in Podcasts wie diesem hier. Es geht uns um ein tieferes Verständnis, wie onkologische Nachsorge in Österreich aktuell organisiert wird und letztlich um die bestmögliche Versorgung. Ich freue mich heute, Herrn Primarius, Universitätsprofessor Dr. Felix Keil bei mir hier im virtuellen Studio begrüßen zu dürfen. Er ist Abteilungsvorstand der dritten medizinischen Abteilung des Hanusch-Krankenhauses der österreichischen Gesundheitskasse und Facharzt für Innere Medizin, Hämato-Onkologie sowie auch Intensivmedizin. Studiert hat Herr Professor Keil an den medizinischen Universitäten in Graz und in Wien. Ebenso im Studio darf ich hier Herrn Magister Markus Dietmeier begrüßen. Als Pharmamanager bewältigte Herr Magister Dietmeier zahlreiche Stationen in Österreich, aber auch international bei unterschiedlichen Unternehmen. Aktuell trägt Herr Dietmeier die Gesamtverantwortung für die Abteilung Onkologie bei Sanofi in Österreich. Ich freue mich sehr auf das nun folgende Gespräch, auf die folgende Diskussion und möchte gleich mit einer Frage an Herrn Primarius Keil beginnen. Können Sie uns kurz einen Überblick geben, welche Angebote es denn seitens Ihres Hauses ganz allgemein im Bereich Onkologie und Hämatologie gibt und für unsere Hörerinnen und Hörer natürlich ganz besonders interessant, welche besonderen Bezugspunkte es für Patientinnen und Patienten gibt, die sich in der Nachsorgephase einer Krebserkrankung befinden? Herr Professor Keil.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Wie Sie schon eingangs erwähnt haben, haben wir jetzt, wenn Sie das von der Europäischen Union nochmals auf Österreich zurückrechnen, haben wir insgesamt knapp 400.000 Menschen, die mit einer Tumorerkrankung leben oder die gehabt haben, entweder damit dauernd befasst sind oder auch geheilt sind. Und wir haben im Jahr ca. 40.000 Neuerkrankungen und 20.000 Menschen versterben an ihrer Erkrankung. Das Hanusch-Krankenhaus hat traditionell einen hämatologischen Schwerpunkt und es war eigentlich, ich hatte die Freude, die Abteilung 2011 übernehmen zu dürfen und dazu muss man vielleicht wissen, dass in Österreich im Gegensatz zu Deutschland die hämato-onkologische Versorgung schwerpunktmäßig stattfindet, also an Schwerpunktkrankenhäusern werden die Tumorpatienten versorgt, therapiert und zumeist auch nachgesorgt. Es war klar, dass aufgrund der steigenden Prävalenz der Erkrankungen die Ressourcen knapp werden. Das war schon eigentlich beginnt 2011 relativ gut ersichtlich. Und da haben wir begonnen, neben der Schwerpunkt der Abteilung auch an Gesundheitszentren der österreichischen Gesundheitskasse Spezialambulanzen aufzumachen, wo die Patientinnen und Patienten wohnortnah mit hämato-onkologischen Erkrankungen schwerpunktmäßig hämatologisch versorgt werden können. Man muss sich das so vorstellen, dass wir innerhalb eines Trägers der österreichischen Gesundheitskasse, also einerseits das Hanusch-Krankenhaus haben da eben meine Abteilung eine klassische Schwerpunktabteilung bezüglich Hämato-Onkologie und dann an diesen jeweiligen Gesundheitszentren der Kasse, wo unterschiedlichste Kolleginnen und Kollegen von Fachrichtungen zusammenarbeiten, also Allgemeininternisten, Rheumatologen, Zahnärzte, Physiotherapeuten etc. An diesen Zentren haben wir auch begonnen, hämatologische Ambulanzen aufzumachen, mit dem Hinblick, dass man Menschen, die man wohnortnahe versorgen kann oder kontrollieren kann, auch wohnortnahe versorgt. Das sieht man auch gut an den Frequenzen. 2011 hatten wir 16.000 Patientenkontakte, jetzt haben wir 60.000. Das heißt, wir haben einen ganz guten Überblick über extra- und intramurale Versorgung in Praxis. Aber innerhalb eines Trägers, da gibt es also kein Schnittstellenproblem, sondern Ärzte, die im Hanusch-Krankenhaus arbeiten, versorgen auch in den Gesundheitszentren Patienten und vice versa. Das heißt, es gibt auch eine Rotation vom ärztlichen Personal. Das ist auch insofern wichtig, weil unsere Erfahrung schon die ist, dass ein Patient dort, wo er diagnostiziert und behandelt werden wird, auch wenn es irgendwie möglich auch ist, ganz gern nachgesorgt wird. Dazu haben wir noch vor 2 Jahren eine spezifische Nachsorgeambulanz aufgemacht für Jugendliche, die von ihren Tumorkrankheiten geheilt werden konnten, die in die Langzeitnachsorge gehen. Das heißt, das können auch zurzeit Erwachsene sein, die vor 30 Jahren zum Beispiel eine gute Leukose haben, wie Sie eingangs erwähnt haben. Die Hälfte der Patienten ist geheilt oder lebt sehr lange mit Tumorerkrankungen. Die Hälfte von den Inzidenzen verlieren wir. Also wir haben ganz unterschiedliche Populationen, die wir betreuen müssen. Einerseits Patienten mit lokalisierten Erkrankungen, die gut kontrolliert werden können, die auch geheilt werden können. Dann haben wir Patienten, zum Beispiel Lymphome oder mit Leukämien, die man auch durchwegs heilen kann und die dann als Jugendliche das Erwachsenealter erreichen und eigentlich ein relativ normales Leben führen können. Und das sind eben die verschiedenen Themen, wo diese Schnittstellenversorgung, die wir aufgebaut haben, zum Tragen kommt. Wenn Sie so wollen, extramoral ist intramoral. Wir haben diese Grenze aufgebrochen. Dazu muss ich aber trotzdem sagen, dass es sehr sinnvoll ist, dass wir in Österreich eine Schwerpunktversorgung haben, also nicht intra- und extramoral, also ambulant und stationär, unterschiedliche Versorgungseinheiten haben, die nicht miteinander zusammenarbeiten. Also ich hoffe, ich konnte Ihnen jetzt einmal kurz skizzieren, wie man sich das so vorstellen kann. Und wenn Ihnen was nicht unklar ist, fragen Sie mich bitte gleich, weil sonst ziehen wir diese Unklarheit durch den ganzen Abend mit.
Danke vielmals für diesen guten Überblick über die onkologische Versorgung, nicht nur bei Ihnen am Hanusch-Krankenhaus, sondern auch darüber hinaus und vor allem die Interaktion zwischen dem Niedergelassenen und dem Spitalsbereich wird uns sicherlich noch bei der ein oder anderen weiteren Frage auch wieder beschäftigen. Aber nun auch zu Ihnen, Herr Magister Dietmeier. Wir haben jetzt schon zum Einstieg von Herrn Primarius Keil einiges über die onkologische Versorgung, vor allem im Großraum Wien, gehört. Warum beschäftigt sich denn Sanofi mit dem Thema onkologische Nachsorge?
Ja, erstens vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Nun, Sanofi arbeitet als Arbeitgeber von 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit daran, die Gesundheit von Menschen in den Mittelpunkt zu rücken. Und das erfolgt auf der einen Seite mit Impfstoffen, mit innovativen Arzneimitteln für chronische, aber auch für seltene Erkrankungen. Darüber hinaus haben wir schon seit vielen Jahren auch inhaltlich im Rahmen eines Dialoges mit allen Stakeholdern in der Gesundheitspolitik und in der Gesundheitswirtschaft gearbeitet. In Österreich haben wir schon seit 2009 ungefähr, nein, es war 2009, über 10 Jahre also her, mit der jährlichen Veröffentlichung des Jahrbuchs für Gesundheitspolitik und Gesundheitswirtschaft bekommen. Kommunikationsräume wie unser Jahrbuch, die Sarene, die wir zum Beispiel gemeinsam mit der französischen Botschaft in Wien durchführen, Diskussionsrunden und Podcasts wie dieser geben uns die Möglichkeit, mit unseren Partnern im österreichischen Gesundheitswesen relevante Themen zu besprechen und damit die Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten auch in den politischen Diskurs einzufügen. Es stellt sich ja die Frage, warum das Thema onkologische Nachsorge? Zwar ist die absolute Zahl der Krebsneuerkrankungen seit 20 Jahren gestiegen, aber die Krebssterblichkeit hat sich dabei reduziert. Und das bedeutet für diese Menschen, dass immer mehr Menschen in Österreich in ihren Alltag im Nachfeld einer Krebserkrankung bestreiten, wenn die unmittelbare Therapie bereits beendet ist. Das heißt, Beruf, private Treffen, Alltag rücken wieder in den Fokus, aber die Ängste, Schlafstörungen, Müdigkeit und Therapiefolgen hingegen bestehen weiterhin. Dennoch muss man sagen, das Thema erhält dennoch wenig öffentliche Aufmerksamkeit, obwohl die gesamten wirtschaftlichen Folgekosten von Krebs in Europa auf mehr als 100 Milliarden Euro jährlich geschätzt werden. Aus unserer Sicht war es daher naheliegend, hier einen Kommunikationsschwerpunkt zu setzen.
Ja, Kommunikation ist sicherlich ein sehr gutes Stichwort, Herr Magister Dittmeier, das mich auch gleich zur nachfolgenden Frage an Professor Primarius Keil führt. Und den Ball, den er mir vorher aufgelegt hat, den werde ich jetzt nutzen, nämlich nochmals auf den Bereich intra- und extramuraler Bereich einzugehen. Das heißt, der Spitalsbereich und auch der niedergelassene Bereich sollen ja, wenn man sich das aktuelle Regierungsübereinkommen ansieht, ausgebaut werden. Zum einen soll es mehr Primärversorgungseinrichtungen und auch Facharztzentren geben. Das heißt also hier ein klares Bekenntnis zum niedergelassenen Bereich. Aber es soll hier auch eine weitere Berufsgruppe noch mit einbezogen werden. Und da bin ich jetzt beim Stichwort Kommunikation, das Herr Magister Dittmeier schon erwähnt hat, Community Nurses. Community Nurses werden hier auch erwähnt seitens des Regierungsübereinkommens, das heißt eine übergreifende Kommunikation und in dem Fall dann auch Therapie und Nachsorge für den Patienten und die Patientin zu organisieren, scheint in den Fokus gerückt zu sein der österreichischen Politik. Wenn ich Sie jetzt, Herr Primarius, fragen darf aus Ihrer Perspektive, aus der Perspektive des Spezialisten, gibt es denn einen Unterschied im Bedarf zwischen der Situation, wenn man sich die Großstadt anschaut, aber zu Ihrem Einzugsgebiet gehört natürlich weit über die Stadtgrenzen hinaus, der nahegelegene Raum rund um Wien, Niederösterreich, Burgenland, sicherlich auch die Steiermark. Gibt es hier Unterschiede in der Versorgung?
Ja, natürlich ist das ein wichtiger Punkt, weil in Wien können Sie praktisch mit der U-Bahn in jedes Zentrum fahren. Ja. Das heißt, Sie setzen sich in die U-Bahn und haben die Nord-Süd-Achse oder Süd-West-Ost und sind sehr schnell auch an anderen Abteilungen. Das ist in den Bundesländern nicht der Fall, da kann ich ganz gut mitreden, weil ich habe im AK an der Universitätsklinik gearbeitet und dann habe ich auch in der Obersteiermark in Lioben eine Schwerpunktabteilung geleitet und da war es natürlich ganz anders, das riesige Gebiet, also Sie müssen von Lioben aus auch in der Lage sein, vielleicht ab und an Ihren Patienten aus der Veitsch oder im Hochschwabgebiet betreuen. Da hatten wir die Erfahrung gemacht in einem ganz anderen Sektor. Wir hatten eine Palliativeinheit dazu, dass speziell ausgebildete Schwestern mit den niedergelassenen Kollegen zusammen zum Beispiel Tumorpatienten im fortgeschrittenen Stadium palliativ versorgt haben. Das ist jetzt eine Palliativversorgung. Das wäre eine Vorortversorgung mit einer speziellen Medizin. Das ist durchwegs möglich. Die andere Frage ist immer noch, eine netzartige extra- und intramurale Versorgung zu machen. Das heißt, wie bringen wir die Schnittstelle Spezialisten mit den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Das ist die eine Herausforderung. Die andere, das muss man schon ganz klar sagen, ist auch, wie halten wir ärztliches Personal. Also ich habe zum Beispiel jetzt von meiner Abteilung aus 8 ausgebildete Hämato-Onkologen in Wien eben in diesen jeweiligen Gesundheitszentren arbeiten. Die können also dort arbeiten, aber da müssen sie, und wir haben im Schnitt einmal im Jahr pro Jahr eine neue Ambulanz aufgemacht. Also sie müssen auch das ärztliche Personal ausbilden und halten können. Das ist ganz wesentlich und genauso gut, also die Pflege und in der Schnittstellenversorgung, psychosoziale Betreuung. Das heißt, es wird für uns ganz wesentlich sein, dass wir spezialisierte Kräfte auch halten können. Und wenn Sie an die jetzige Covid-Situation denken, wo wir massive Zusatzbelastungen haben von anderen Erkrankungen, dann haben wir schon sehr deutlich gemerkt, dass wir eigentlich diese Krise insofern ganz gut nur überstehen konnten, weil wir mehr Personal hatten. und da tun sie sich schon relativ schwer, wenn sie dieses Netz nicht haben. Das heißt, einerseits brauchen wir qualifiziertes Personal, wir müssen die Arbeitsbedingungen, und da spreche ich ganz explizit auch von der Pflege und von den Ärzten, so attraktiv sein, dass uns das Personal bleibt, sonst können sie diese Konzepte das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben werden. Unabdingbar ist natürlich die Schnittstellenversorgung, weil wie Sie richtig sagen, also wie vorher schon angewähnt wurde, was wir zum Beispiel bei der Nachsorge, jetzt bin ich wieder bei der Nachsorge, wir haben das eine Problem, dass wir schon sehr gut zu tun haben, die Akuterkrankten zu behandeln. Das heißt, die Tumorerkrankungen. Wir haben eben im Jahr 40.000 Neuerkrankungen in Österreich mit Tumorpatienten. Das ist schon eine ziemliche Aufgabe, die Patienten gut zu betreuen. Und dann haben wir genauso wichtig ein neues Feld der Medizin, der psychosozialen und pflegerischen Nachsorge, dass wir also Patienten, die eine Krankheit überstanden haben, eigentlich geheilt sind oder Langzeit in Remission sind, dazu versorgen wollen. Das ist ja sehr sinnvoll. Aber, und das muss uns klar sein, es ist ein Add-on-Projekt. Das heißt, dafür brauchen Sie Personal, und es ist sehr, sehr gut, dass wir das Problem erkennen. Und wir erkennen es in der Praxis, weil wir gesehen haben, dass zum Beispiel in der Nachsorge von Jugendlichen, die geheilt sind, eminente Probleme zu erledigen sind. Die Fatigue zum Beispiel, Patienten, die bestrahlt wurden, die einen TNS-Tumor haben, da spreche ich jetzt von den Jugendlichen, die in Teilen funktionell lange eingeschränkt sind, dass man die nicht nur heilt, sondern wieder in den Arbeitsprozess eingliedert. Das ist also neben der rein internistischen Nachsorge oder medizinischen Nachsorge, die Nachsorge der Organfächer, auch die Frage, wie kriege ich die Patienten, die ich geheilt habe, wieder in den Arbeitsprozess, wie kriege ich sie voll in die Gesellschaft? Weil das ist ja der Sinn der Heilung, dass wir wieder ein relativ normales Leben führen können, wir können alle davon betroffen sein. Und wenn ich jetzt nochmal diese Nachsorge für Kinder sagen darf, diese Jugendlichen sagen, ich will auch nicht mein ganzes Leben lang in einem Spital auf einem Kindersessel sitzen, ich will dann wieder mal ins Leben hinaus. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Also einerseits die Aufgabe, geheilte Patienten wieder voll in den Alltag hineinzukriegen. Das ist je nach Krankheit unterschiedlich. Bei manchen lokalisierten Krankheiten ist es einfach und bei manchen Krankheiten eben schwieriger. Darauf kann ich aufs Zeitgrund jetzt nicht eingehen, aber das ist natürlich unterschiedlich. Aber noch einmal, wir haben im Moment dann schon ganz gut zu tun, die Akuterkrankten zu versorgen. Und es wird eine Aufgabe sein, überhaupt das Personal zu kriegen, das in der Pflege, in der Medizin und im sozialen Bereich diese Patienten in der Nachsorge versorgt. Die Schnittstellen, das ist die andere Sorge, wie mache ich die Versorgung von wenn ein Patient eine Diagnose hat, angenommen sie haben Lymphdrüsenkrebs, dann wird er diagnostiziert, sie werden an einem Zentrum behandelt, werden dann geheilt und diese Patienten sind relativ fixiert an die Abteilung, ist verständlich. Sie haben eine schwere Erkrankung, sie kriegen wo Hilfe, sind dann im günstigsten Fall geheilt und dann ist es das Nächste, diesen Patienten sozusagen wieder rauszulassen, zu sagen, welche Nachsorge braucht er, wann muss er wieder in ein Zentrum. Das ist auch viel Kommunikation an die Übergabe der jeweiligen Kolleginnen und Kollegen. Das sind sehr wichtige Themen, aber und da wäre ich jetzt fast redundant, ich sehe da momentan schon auch das Thema, dass wir wirklich da investieren müssen und dass auch die Arbeitsbedingungen so attraktiv sein müssen, dass wir das Personal, das wir brauchen, und wir haben gutes Personal, auch hier halten können.
Ja, es geht sehr viel um die Rahmenbedingungen und die aktuelle und noch immer andauernde Pandemie hat hier das Brennglas ganz besonders draufgelegt. Aber es sind Probleme, es sind Herausforderungen, die sich sicherlich nicht erst seit der Pandemie uns stellen. Und diese Rahmenbedingungen sind es vielleicht auch ein Stück weit, ohne Herrn Magister Dittmeier jetzt etwas in den Mund legen zu wollen, die sich auch für Sanofi als eine zu diskutierende Herausforderung stellen und den Dialogprozess anzustoßen, sehe ich hier schon mal gegeben, mit dieser Podcast-Reihe über das Thema onkologische Nachsorge zu sprechen und sicherlich auch über die Rahmenbedingungen der onkologischen Nachsorge zu sprechen. Aber ich will jetzt nicht die Antwort zur Frage schon vorwegnehmen. Herr Magister Dittmeier, welche Rolle kann denn aus Ihrer Sicht Sanofi spielen, wenn es um die Versorgung von Krebs geht, aber auch wenn es um die Nachsorge von Krebs geht?
Da ist einerseits unser Beitrag, den wir in den Bereichen Forschung und Innovation leisten. Das ist unser Ziel, mit Innovation den sogenannten Standard of Care zu verbessern. Wir haben rund 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit von Sanofi, die in der Forschung arbeiten. Die große Aufgabe ist es, durch Forschung innovative Angebote zu schaffen, damit Menschen, die mit Krebs leben, neue Möglichkeiten bekommen. In den vergangenen Jahren hat die medizinische Krebsforschung rasant Geschwindigkeit aufgenommen, vor allem in der Behandlung von Brust-, Haut- und Lungenkrebs. aber auch in der Hämatologie konnten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler signifikante Fortschritte erzielen. Allein würde ich sagen, in Österreich widmet sich fast die Hälfte aller klinischen Studien der Onkologie und in der Europäischen Union stehen die Patientinnen und Patienten pro Jahr etwa 10 neue Wirkstoffe gegen Krebs zur Verfügung. Unternehmen wie Sanofi leisten aber auch ihren Beitrag beim Thema Digitalisierung und Big Data. Die Auswertung großer Datenmengen durch künstliche Intelligenz verschafft den behandelnden Ärztinnen und Ärzten mehr Wissen über ihre Patientinnen und Patienten und eröffnet neue Wege sowohl in der Diagnose als auch in der Therapie. Vor allem bei der Tumorsequenzierung, der Entschlüsselung der DNA im Tumor, kann durch künstliche Intelligenz eine Fülle an Informationen verarbeitet und für die Vorhersage oder für personalisierte Medizin genutzt werden. Alle Menschen, die mit Krebs leben, sollen dabei unterstützt werden, auch älter zu werden. Und damit stellt sich natürlich die Frage im Raum, wie sieht die optimale Versorgung von Patientinnen und Patienten mit einer chronifizierten Erkrankung aus? Es wurde schon am Anfang erwähnt, nicht zuletzt mit dieser Podcast-Reihe und unserem Arbeitsschwerpunkt im Thema onkologische Nachsorge leisten wir einen Beitrag in Österreich. Und global, das darf man nicht vergessen, gibt es Initiativen wie zum Beispiel unser When Cancer Grows Old Programm, das sich mit der Analyse politischer Krebsprogramme befasst. Wir wollen verstehen, wie das Älterwerden mit einer Krebserkrankung gesellschaftlich beantwortet wird und hier zu aktiv Vorschläge einbringen.
Ja, das Älterwerden ist für wahr eine große Herausforderung, wenn man aus der Public Health Perspektive auf eine Gesellschaft draufblickt, denn hier ist sicherlich nicht nur der Krebs eine Herausforderung, sondern viele weitere Themenstellungen, die uns im Alter begegnen. Wenn wir uns jetzt wieder nach Österreich zuwenden und die globale Sichtweise etwas wieder in den Hintergrund nehmen. Das Älterwerden von Krebspatientinnen und Krebspatienten bringt natürlich noch eine größere Anstrengung und noch größere Herausforderungen mit sich. Wir haben schon viel über Rahmenbedingungen gesprochen, Herr Primarius Keil. Was wären denn aus Ihrer Perspektive jetzt abgesehen davon, dass wir die Rahmenbedingungen für das Personal in der Gesundheitsversorgung besser organisieren müssen? Was gäbe es denn darüber hinaus noch, dass an Rahmenbedingungen verbessert werden müsste? Zum einen eben fürs Personal, wenn Sie da vielleicht auch konkrete Vorschläge uns mitgeben wollen, aber auch darüber hinaus, was braucht es in der Gesundheitsversorgung von Patientinnen und Patienten noch zusätzlich?
Ja, Personal liegt auf der Hand. Also die Arbeitsbedingungen müssen attraktiv sein. Warum wollen Sie wo bleiben? Arbeitsbedingungen müssen gut sein und finanziell muss es passen. Das sind, denke ich, in allen Gegenden, ist es überall gleich. Und die Arbeit muss auch sinnvoll sein. Das heißt, sie müssen in ihrer Funktion eingesetzt werden können. Also neben zum Beispiel administrativer Aufwand und sonstige Dinge sollten vielleicht etwas hinter Hand gehalten werden können. Aber wie gesagt, ich denke, attraktive Ausbildungsmöglichkeiten, finanzielle und infrastrukturelle Gegebenheiten müssen passen. Aber natürlich, wir machen das ja, im Prinzip sind wir für den Patienten da. Also wir brauchen das Personal, müssen es halten, aber das, wofür wir da sind und arbeiten, sind unsere Patientinnen und Patienten. Wenn Sie mal auf die älteren Patienten kommen, dann haben wir da auch viel eigene Erfahrung und Daten. Das heißt, ich halte diese Schnittstellenversorgung in der Nachsorge insofern für attraktiv, weil wir die Möglichkeit haben, wir haben patientenbezogene Faktoren und krankheitsbezogene Faktoren. Das heißt, wir haben einerseits die Krankheit, den Tumor und wir haben gewisse Medikamente dagegen, chirurgische Vorgänge und Strahlentherapie und dann haben wir eben den Menschen, der zunehmend älter wird, der funktionell und in seinen Komorbiditäten eingeschränkt wird. Und hier ist es sehr wichtig, dass eben ein älterer Mensch erstens, dass er zum Zentrum hinkommt, dass er Begleiterkrankungen gut behandelt werden. Wir haben selbst 1200 Patienten analysiert mit einer hämatologischen Erkrankung, mit CLL und haben uns eigentlich sehr detailliert angeschaut, wie krank sind unsere Patienten, wie viel brauchen eine Behandlung, was haben sie für Begleitererkrankungen. Wenn Sie daran denken, die Adipose, das zwischen 15% und 20% unserer Mitmenschen sind adipös, rauchend und 20%, Hypertonus in der Altersgruppe ungefähr zwischen 20% und 30%. Wir haben uns angesehen, dass wenn ein Patient einen Hypertonus und einen Diabetes hat, hat er zu 30% eine eingeschränkte Nierenfunktion. Diabetiker sind auch in der Mobilität eingeschränkt. Die Adipositas macht wieder per se eine Inflammation. Die Toxizität der Therapien mag höher sein bei diesen Patienten. Das heißt, wir müssen natürlich auch auf die die Komorbiditäten schauen. Das heißt, in diesen Zentren haben wir zum Beispiel die Möglichkeiten, den Patienten allumfassend zu betreuen, eben mit seinen Begleiterkrankungen. Das ist bei der älteren Bevölkerung, die wir zu betreuen haben, eminent wichtig. Und dann sind wir wieder beim Anfangsthema. Dann geht es wieder um die Integration, dass dieser Patient wieder zu Hause leben kann, funktionell, dass er mobilisiert wird. Also das sehen wir jetzt auch. Das, was wir bei Corona jetzt im Brennglas sehen, gibt es immer schon. Das heißt, wir müssen den Patienten behandeln. Wir wollen ihn in den Alltag zurückbringen. Wir wollen schauen, dass auch ein älterer Mensch dann wieder im Alltag zurechtkommt, dass er vielleicht wieder sich selbst versorgen kann. Und dass nicht der Tumor kleiner wird, sondern dass der Mensch eben auch wieder in einigermaßen vorher gehabtes Leben führen kann. Und das immer wieder bei der Nachsorge ist gleich Vorsorge. Die Themen sind ähnlich. Das heißt, Komorbiditäten behandeln, auf den funktionellen Zustand schauen, Begleiterkrankungen zu behandeln, soziale Begleitmaßnahmen treffen. In den Großstädten sehen wir viele Patienten, die älter sind, die alleinstehend sind. Der hat dann seine Spezialbehandlung und wir wissen nicht, wo wir ihn hinlegen sollen. Also wo soll er betreut werden? Es gibt dann eben 20-30% der Patienten erkranken fortgeschritten. Das sind wir irgendwann mit der spezifischen medikamentösen Therapie kommen wir, dann können wir diesem Menschen nicht helfen, aber der muss dann natürlich trotzdem palliativ und sozial versorgt werden. Das heißt, auch das ist Nachsorge, dass man nach der Chemotherapie oder spezifischen strahlenchirurgischen Therapie eben den Patienten nachsorgt. Nachsorge gibt es ja für Geheilte und für chronisch Kranke. Und dann sind wir beim Anfang. Alles, was ich jetzt sagen würde, dann dazu wäre redundant.
Ja, Health in all policies. Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann ist das das, was mir als allererstes in Gedanken vor Augen geführt wird. Das Motto, das die World Health Organization, die WHO, schon vor vielen, vielen Jahren ausgegeben hat, in der Ottawa Charta nachzulesen ist und auf vielen Gesundheitskonferenzen seither auch diskutiert worden ist. Wir haben jetzt gelernt, es gibt nur One Health. Wir haben nur eine einzige Gesundheit, die macht keinen Unterschied, ob man alt ist, ob man vorher krank war oder gesund war. Die Gesundheit gibt's einfach nur einmal. Auch ein Motto, dem sich der Forschungsleiter der Sanofi verschrieben hat und hier auch nicht müde wird, One Health immer in den Vordergrund zu rücken, in den Fokus all seiner Vorträge auch zu stellen. Wie hält's denn hier Sanofi Österreich, Herr Magister Dietmeier? Ist das Thema der konkreten Verbesserung der onkologischen Nachsorge eines, das hier auch im Zuge nicht nur der Podcast-Reihe, sondern auch der Diskussionen, die hier noch folgen werden im Zuge von der Thematisierung von onkologischer Nachsorge, geht's auch um die Ausarbeitung von konkreten Verbesserungen?
Also zunächst haben wir diese Podcast-Serie gestartet. Expertinnen und Experten diskutieren die Themen Nachsorge im persönlichen Berufsleben, Nachsorge bei Frauen als Angehörige und Patientinnen, Nachsorge und die Psyche, Nachsorge und der Arbeitsmarkt und auch das Thema Nachsorge bei älteren Menschen. Dabei wollen wir es aber sicher nicht belassen. Ich kann jetzt schon verraten, dass wir im erwähnten Policy-Prozess ganz konkrete Vorschläge zum Thema onkologische Nachsorge machen werden. Also es geht darum, mit Expertinnen und Experten aus den Ländern, dem Bund, den Interessensvertretungen und anderen Stakeholdern ein gemeinsames Bild zu entwickeln, wie für die Patientinnen und Patienten in Österreich das Angebot verbessert werden kann. In dem Sinne kann ich nur sagen, bleiben Sie dran. Wir werden schauen, dass wir hier einiges machen.
Vielen herzlichen Dank. Das macht Appetit auf mehr, Herr Magister Dietmeier, ohne gleich von Adipositas zu sprechen, dem wir anheimfallen, wenn wir zu viel von der onkologischen Nachsorgediskussion und den Dialogen, die hier noch folgen werden, konsumieren. Herr Primarius Keil, lieber Herr Magister Dietmeier, ich danke Ihnen sehr für die kurzweilige Diskussion und das sehr, sehr spannende Gespräch mit Ihnen beiden. Ich freue mich sehr darüber, dass unsere Podcast-Reihe einen konkreten Beitrag zum Verständnis liefern kann, wie onkologische Nachsorge aufgebaut sein sollte. Davon bin ich überzeugt. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte mich bei Ihnen fürs Dabeisein bedanken und hoffe, dass Sie bald wieder einschalten, nämlich zur nächsten Sanopolis-Podcast-Online-Reihe. Auf Wiederhören.